Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Die libyschen UNO-Vertreter in Genf distanzieren sich von Gaddafi und solidarisieren sich mit dem libyschen Volk. In zahlreichen arabischen Ländern findet heute erneut ein sogenannter Tag des Zornes statt. Der Streik innerhalb der Gewerkschaft UNIA ist vorübergehend auf Eis gelegt worden. Das Wetter morgen gibt es zuerst noch Hochnebelfelder, dann ist es recht sonnig. Gegen Abend gibt es aus Westen Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. Am Mikrofon sind Nicoletta Cimino und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Die libyschen Vertreter bei der UNO in Genf haben sich von Staatschef Gaddafi distanziert. Die libysche Vertretung stehe auf der Seite der Aufständischen, sagte ein Diplomat. Das ist im UNO-Menschenrechtsrat in Genf bekannt geworden. Der Menschenrechtsrat war zu einer Sondersitzung zusammengekommen und hatte die libysche Führung stark kritisiert. Bisher wurden aber noch keine Beschlüsse bekannt. In der libyschen Stadt Benghazi haben sich etwa 1000 Aufständische versammelt. Sie formierten sich zu einem Protestzug nach Tripolis. Dort schossen Soldaten auf eine Gruppe von Demonstranten, wie Augenzeugen melden. Mindestens 2 Personen seien getötet worden. In zahlreichen weiteren arabischen Ländern findet heute ein weiterer Tag des Zorns statt. In Tunesien, wo die Welle der Volkserhebungen begonnen hatte, verlangten Demonstranten den Rücktritt der Übergangsregierung. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo forderten Demonstranten, dass die Funktionäre der Regierung Mubarak bestraft werden. Auch in Sanaa, der Hauptstadt Jemens, versammelten sich nach dem Freitagsgebet zehntausende Anhänger und Gegner von Präsident Saleh. Und in Bagdad und anderen irakischen Städten demonstrierten ebenfalls Einwohner gegen Korruption und Arbeitslosigkeit. Bei Zusammenstößen wurden dort 7 Menschen getötet. In der Schweiz soll der Bund mehr an den Finanzausgleich unter den Kantonen zahlen, und zwar 112 Millionen Franken mehr in den nächsten 4 Jahren. Die Finanzkommission des Nationalrats hat den Vorschlägen des Bundesrats zugestimmt. Weiterhin gibt es aber Meinungsverschiedenheiten zwischen städtischen und ländlichen sowie zwischen finanzstarken und schwachen Kantonen. Auch in Zukunft sollen Kantone, die Geld aus dem Ausgleich erhalten, ihre Steuern unter das Mittel der Geberkantone senken dürfen. Bei der Gewerkschaft UNIA ist der Streik der Sektionen Bern und Oberaargau-Emmental vorerst zu Ende. Die Konfliktparteien haben sich darauf geeinigt, dass ein Vermittler eingesetzt wird. 40 Mitarbeiter hatten sich am Streik beteiligt und der Gewerkschaftsleitung autoritäres Gehabe vorgeworfen. Zudem hatten sie verlangt, dass die Absetzung des Berner Sektionschefs rückgängig gemacht wird. Europas größter Autobauer Volkswagen hat letztes Jahr 7,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht, so viel wie noch nie. Wie das Unternehmen mitteilt, betrug der Umsatz knapp 127 Milliarden Euro, 20% mehr als im Vorjahr. Der VW-Konzern verkaufte 2010 zum ersten Mal seit seinem Bestehen mehr als 7 Millionen Autos. In den USA ist die Wirtschaft im letzten Quartal 2010 weniger gewachsen als bisher angenommen. Auf das ganze Jahr hochgerechnet stieg das Bruttoinlandprodukt um 2,8%. Dies zeigt eine zweite Schätzung der US-Regierung. In der ersten Schätzung war noch von 3,2% die Rede gewesen. Schlechter stand es vor allem in der Binnenwirtschaft, im Außenhandel fiel das Wachstum dagegen stärker aus als erwartet. Nach monatelanger Kälte ist die Ostsee auf einer Fläche zugefroren wie nie seit 25 Jahren. Fast 3/4 der Ostsee sind zugefroren. Die Eisdecke ist jetzt 7-mal so groß wie die Schweiz. Mit 50 Zentimetern ist die Decke auch ungewöhnlich dick. Damit kommen auch Eisbrecher nicht mehr überall durch. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.558 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.132 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2775 gehandelt, der Dollar zu 92,91 €.
Info 3 Abend. Die Themen.
Nach anfänglichem Zögern kommt jetzt Bewegung in die internationale Gemeinschaft. Es gibt Krisengipfel nach Krisengipfel zu Libyen bei UNO, EU und NATO. Dann in Tripolis getrauen sich die Menschen nicht mehr auf die Straßen, verbarrikadieren sich in ihren Häusern, berichten von Augenzeugen und Mubaraks Abgang sind nicht mehr als 5% der Revolution in Ägypten. 95% sind noch zu machen, sagen die jungen Ägypter, die jeden Freitag demonstrieren wollen in Kairo. Das alles nach Wetter und Verkehr.
Morgen löst sich der Hochnebel auf und zeitweise scheint die Sonne. Gegen Abend beginnt es von Westen her aber zu regnen. Die Temperatur erreicht 7 bis 11 Grad. Verkehrsinfo Deres von 17.05 Uhr. Weiterhin Stau in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Wankdorf und Kirchberg. Zwar sind inzwischen alle Fahrspuren wieder frei, dennoch muss mit einem Zeitverlust von rund 30 Minuten gerechnet werden. Daher auch stockender Verkehr zwischen Kriegstetten und der Verzweigung Lutherbach. Zudem stockt es wegen eines Pannenfahrzeugs in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen dem Schweizerhalle-Tunnel und der Verzweigung Gellert. Der Pannenstreifen ist blockiert. Auf der kantonalen Autobahn Richtung Basel zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. Außerdem stockend wegen Überlastung in der Region Zürich-Zug. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern. In Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich-Affoltern. Und daher auch auf dem Westring Richtung Gubrist zwischen Urdorf Süd und dem Limmataler Kreuz. Außerdem stadteinwärts zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Unterstrass. Auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Affoltern am Albis und der Verzweigung Blegi sowie Richtung Luzern zwischen Zug und der Verzweigung Blegi. Schließlich bleibt in der Westschweiz die Bahnlinie zwischen Grenchen Nord und Moutier unterbrochen. Die Fernverkehrszüge fallen zwischen Biel und Moutier aus. Reisende zwischen Biel und Delsberg fahren über Solothurn und Moutier. Die Reisenden zwischen Biel und Basel sowie zwischen Bern und Delsberg hingegen fahren via Olten. Die Störung dauert voraussichtlich bis 18 Uhr.
Info 3 Abend.
Lange schien die sogenannte Staatengemeinschaft wie gelähmt der dramatischen Entwicklung in Libyen zuzuschauen. Aber jetzt plötzlich geht ein Ruck durch die verschiedenen internationalen Organisationen. Es jagen sich die Krisensitzungen bei der Europäischen Union, bei der UNO und der NATO. Seit heute Morgen tagt in Genf der UNO-Menschenrechtsrat, in der Nacht dann tritt der Sicherheitsrat der UNO zusammen und seit einer halben Stunde treffen sich auch die NATO-Mitglieder in Brüssel. Fredrik Steiger, Sie sind unser diplomatischer Korrespondent. Es sieht so aus, als würde die EU diverse Sanktionen beschließen gegen Libyen. Geplant sind offenbar ein Waffenembargo, dann werden die Gelder des Gaddafi-Clans eingefroren und die Mitglieder der Herrscherfamilie dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Wie sind diese Maßnahmen der EU zu werden? Werden sie Gaddafi wehtun?
Sie werden ihm sicher wehtun, allerdings vielleicht nicht sofort, aber man weiß erfahrungsgemäß auch von anderen Diktatoren und Diktatorenfamilien, dass beispielsweise das Einfrieren der Konten, das Verbieten von Reisen eine wesentliche Einschränkung bedeutet, gerade für den Jet-Set-Lebensstil beispielsweise der Gaddafi-Söhne. Was die Waffen betrifft, da muss man sich eigentlich wundern, nicht? Seit 10 Tagen ist das Problem vorhanden und immer noch werden Waffen geliefert. Da könnte man wirklich sagen, höchste Zeit. Aber es ist so, solange kein Verbot da ist. Es gibt im Moment noch Länder, die offenbar Waffen liefern an Libyen und es gibt auch Firmen, solange kein Verbot ist, die das weiter tun. Aber die Sanktionen werden wahrscheinlich einen Effekt nicht haben, dass sie Gaddafi nämlich sofort davon abbringen, sein eigenes Volk zu bekämpfen. Also da wird man noch warten müssen.
Es gibt auch noch ein anderes Gremium, das zurzeit tagt, nämlich der Menschenrechtsrat in Genf. Was ist dort zu erwarten?
Dort steht man im Moment kurz, wenige Minuten vor der Abstimmung. Man rechnet mit einer scharfen Resolution, einer schärferen, als man das noch vor wenigen Tagen hätte erwarten können. Es gibt für diese Resolution breite Unterstützung, und zwar auch aus arabischen und anderen islamischen Ländern, auch aus afrikanischen Ländern. Also da hat ein gewisser Bewusstseinswandel zumindest stattgefunden. Was noch nicht ganz klar zu sagen ist, ob auch gefordert wird, dass man Libyen, das ja Mitglied des UNO-Menschenrechtsrates ist, dass Libyen suspendiert wird. Da sind sehr viele Staaten klar dafür, aber es gibt Widerstand, nicht zuletzt von Seiten Chinas, von Seiten Kubas und auch von Russland.
Der Menschenrechtsrat ist das eine, der Sicherheitsrat ist das andere, das mächtigste Organ der UNO. Wird der Sicherheitsrat Sanktionen aussprechen? Was denken Sie?
Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, denn jetzt durch die mutmaßliche Resolution des Menschenrechtsrates in Genf wächst natürlich der Druck auf den UNO-Sicherheitsrat, auch etwas zu tun. Diese Woche hat er bislang ja nur eine eher enttäuschende Erklärung abgegeben. Jetzt könnte man doch davon ausgehen, sollte man davon ausgehen können, dass der Sicherheitsrat zumindest gewisse Sanktionen, ähnlich wie die EU beispielsweise, Waffenembargo, Kontensperrung, Reiseverbote und möglicherweise sogar ein Flugverbot über Libyen verhängen könnte.
Und welche Beschlüsse erwarten Sie von der NATO?
Es geht definitiv nicht um Kampfeinsätze der NATO, das steht nicht zur Diskussion. Es geht um NATO-Unterstützung bei der Evakuierung von Opfern, bei der humanitären Hilfe. Dort hat die NATO mit ihrer schnellen Eingreiftruppe, das hat NATO-Chef Rasmussen heute gesagt, Kapazitäten, die auch rasch einsetzbar wären.
Warum ging das eigentlich so lange, bis die internationale Gemeinschaft reagiert hat auf diese Situation in Libyen? Sie haben es ja vorhin schon gesagt, das geht jetzt seit 10 Tagen so und erst jetzt hat man das Gefühl, geht ein Ruck durch die internationale Gemeinschaft.
Man darf nicht vergessen, es gibt gerade in der UNO eine gewisse Drittweltsolidarität. Gaddafi hat sich immer zumindest inszeniert als Fürsprecher der Armen, als Gegner des Westens. Das hat ihm viel Unterstützung eingetragen. Auf Seiten westlicher Länder gibt es auch ganz nüchterne Interessen. Rüstungsgeschäfte, Ölgeschäfte, Flüchtlingsabkommen. Deswegen hat man relativ spät, viel zu spät muss man sagen, gemerkt, dass man sich als Weltgemeinschaft, wenn man sich nicht völlig diskreditieren will, nicht einfach erlauben kann, nichts zu tun. Dass hier wirklich Massaker in großem Umfang stattfinden und nicht einfach bloß eine lästige Naturkatastrophe, wo man nichts tun kann. Aber wie gesagt, es hat dafür sehr lange gebraucht.
Danke für diese Einschätzungen, Fredrik Steiger. Es hätte heute eine Großkundgebung werden sollen, ein Marsch auf Tripolis, die Hauptstadt Libyens. Aber es gab keine massive Kundgebung, nur vereinzelte Demonstrationen. Die Leute in der Hauptstadt wagen sich kaum aus dem Haus. Wer es doch tut und sich an einer Demonstration beteiligt, riskiert sein Leben. Auch heute haben Gaddafis Sicherheitskräfte auf Demonstranten geschossen. Informationen aus Tripolis sind rar, heute aber haben 2 Medien Stimmen aus der libyschen Hauptstadt veröffentlicht. Martin Durrer fasst die Eindrücke zusammen.
Dass Libyens Diktator ausländische Journalisten einlädt, würde man nicht für denkbar halten. Und doch hat er es getan. 9 italienische Reporter durften gestern nach Tripolis reisen. Einer von ihnen ist Vincenzo Nigra von der Römer Tageszeitung La Repubblica, auf deren Website er heute seine Eindrücke schildert.
Paradossalmente, lasciando l'aeroporto, le strade di Tripoli sembrano vuote, molto poco trafficate. Qui è giovedì sera, quindi è la.
Bei seiner Ankunft gestern sei Tripolis erstaunlicherweise sehr ruhig gewesen, die Straßen leer, aber die Spannung sei spürbar gewesen. Die Unsicherheit, ob es zu dem angekündigten Marsch auf Tripolis kommen würde, zur großen Kundgebung gegen den Diktator. Der große Marsch blieb aus bis zur Stunde. Es hat offenbar nur vereinzelt kleinere Demonstrationen gegeben. Die Angst herrscht vor, wie ein anonymer Bewohner der Hauptstadt der britischen BBC berichtet.
I mean, life is not normal. Nobody's thinking about their job, nobody's thinking about their livelihood, nobody's watching anything, everybody's just watching the news.
Niemand gehe mehr zur Arbeit. Die Menschen sperrten sich in ihren Häusern ein, verfolgten gespannt die Nachrichten. Man staple Lebensmittel, weil völlig ungewiss sei, was die Stadt erwarte. Die Erfahrungen der letzten Tage geben den Bewohnern von Tripolis eine finstere Vorstellung von der Gewalt, die droht. Der Augenzeuge der BBC berichtet von teils wilden Schießereien in der Stadt.
As soon as these shootings happened, bodies are picked up. I've witnessed myself bodies being picked up, being shoved into pickup.
Kaum waren die Scharmützel vorbei, seien die Toten und Verletzten in Autos geladen und weggebracht worden. Das Blut auf der Straße habe man weggewaschen, damit keine Spuren der Auseinandersetzungen blieben. Danach sei die Stadt in eine fast gespenstische Ruhe versunken. Nichts habe sich mehr gerührt. Aber in der trügerischen Stille kursierten Gerüchte von Gewalttaten der Soldaten und Söldner. Berichte, die schwer einzuschätzen und praktisch unmöglich zu überprüfen seien, sagt Vincenzo Nigra, der Repubblica-Reporter.
È molto difficile, se non impossibile, verificare tutte le notizie. Molte sono sicuramente false.
Aber auch wenn vieles in diesen Stunden falsch oder verzerrt weitergegeben wird, geht Nigra davon aus, dass Muammar Gaddafi in einer tödlichen Schlacht steht.
È chiaro che il regime si gioca una partita mortale in queste prossime giornate.
Den Osten, sagt der italienische Reporter, werde Gaddafi nicht mehr zurückerobern können. Und auch in seiner Hauptstadt sei er nicht mehr sicher vor gefährlichen Herausforderungen. Vor allem die Stammesführer könnten ihm gefährlich werden, die ihn bisher unterstützt haben. Wenn diese sich gegen ihn wenden, sei Gaddafis Zeit abgelaufen.
Info 3, Abend.
Vor genau einem Monat begann es, zur Überraschung aller wurde die Demonstration vom 25. Januar zu einer Massenkundgebung zum Beginn des ägyptischen Aufstandes gegen das Regime von Hosni Mubarak, der heute vor 2 Wochen stürzte. Doch dies war erst der Anfang, sagen sich viele Ägypter, und demonstrierten auch heute wieder zu Tausenden in der Innenstadt von Kairo. Sie fordern den Rücktritt von Premier Shafik und anderen Figuren. Sie verlangen auch die Freilassung der politischen Gefangenen, einen Prozess gegen Mubarak, unabhängige Gewerkschaften – und das Ende des Ausnahmezustandes. Weiterhin aktiv ist die junge Generation, die beim Aufstand eine zentrale Rolle spielte. Irin Meyer in Kairo.
Der Tahrirplatz ist weiterhin im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber vor und nach der Kundgebung sind es zahllose andere Orte in Kairo, an denen der Geist der Revolution, wie sie es hier nennen, am Leben gehalten wird. Im traditionsreichen alten Café Groppi zum Beispiel sitzen vier Kunststudenten und reden sich die Köpfe heiß. Mahmoud erklärt, was sie planen.
We are talking about politics in that way. How?
Wir wollen durch Kunst politisches Bewusstsein wecken, sagt der 24-jährige Student. An zentralen Plätzen in Kairo, unter den Nilbrücken zum Beispiel, würden sie Graffitis gestalten und gleichzeitig die grauen Mauern und Plätze verschönern. In einem Straßencafé in einer Seitengasse diskutieren etwa 20 junge Leute. Sie rauchen, sie lachen und sie schreiben Spruchbänder für die Demonstration. Das Volk will die alten Symbole des Regimes fallen sehen, liest ein Aktivist vor. Gemeint ist aber viel mehr als die Symbole, das Regime selbst und seine Strukturen. In dieser Gruppe sind viele, die den Aufstand im Kern mitgetragen und die Gewalt der Polizei am eigenen Leib erlebt und überlebt haben. Es sind jene, die nichts mehr fürchten, aber gleichzeitig die Gefahren heute am deutlichsten sehen, die keine Kompromisse einzugehen bereit sind. Premier Shafiq, ein Mann des Mubarak-Regimes, hat keine Chance hier, obwohl er doch gerade Oppositionelle und Unabhängige in seine neue Regierung geholt hat. Aber die Schlüsseldepartemente wie Verteidigung, Justiz, Außen- und Innenministerium in Regimehänden belässt. Und auch der Militärrat wird sehr skeptisch beobachtet, obwohl er doch jeden Tag neue Verhaftungen von engen Mubarak-Freunden bekannt gibt und obwohl Ex-Minister in Häftlingskleidung im Fernsehen vorgeführt werden. Der 32-jährige Grafiker Bassem gibt zu bedenken. Ein ehemaliger Innenminister, der den ganzen repressiven Polizeiapparat steuerte, sitzt nun nur wegen Korruption, fragt der Aktivist. Der müsste doch wegen Menschenrechtsverbrechen angeklagt werden. Mit Hosni Mubarak seien etwa 5% des Regimes weg, 95% des Apparates, der Strukturen und des Einflusses aber seien nach wie vor intakt, sind die Aktivisten überzeugt. Es ist ein Kräftemessen mit ungewissem Ausgang. Die Protestbewegung glaubt nach wie vor, die Macht liege in den Händen des Volkes. Und es ist in der Tat erstaunlich, wie vielen Bürgern man begegnet, die den Wandel auch künftig mit persönlichem Einsatz mittragen wollen. Ganz gewöhnliche und auch viele ältere Menschen. Das stellt auch Bassem fest.
People change. We are many.
Die Menschen hier haben sich gewandelt. Sie empfinden heute ein ganz anderes Gefühl für ihr Land. Es ist Eigenverantwortung. Und wir sind viele, sagt der Grafiker. Aber er räumt ein, dass es Stimmen gibt, die sagen, nun ist es genug. Darum gäbe es nur eines, sagt Bassem, aufklären und weiter mobilisieren.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, Virus und DRS4 News oder als Podcast auf drs.ch. Mein Name Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.